Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der Kapsch Business.com. Mein Name ist Sandra Beierl und ich habe heute wieder ein spannendes Thema und zwei spannende Gäste für Sie. Wir reden heute über KI, die künstliche Intelligenz, und zwar mit, wie immer, zwei Experten, nämlich Clemens Wasner. Er ist Österreichs Mr. Künstliche Intelligenz, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema. So stark wie kaum ein anderer. Er ist der Gründer und CEO von Inlight AI und der Gründer des Vereins AI Austria, Artificial Intelligence Austria. Und er möchte mit diesem Verein Österreich als Vorreiter in der künstlichen Intelligenz etablieren. Eine große Sache. Er hat Informatik und Japanologie studiert, hat 10 Jahre in Asien verbracht, 7 davon in Tokio und 3 in Peking. Und ich freue mich, dass ich ihn heute persönlich kennenlerne, Clemens Wasner.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mir gegenüber sitzt Sinan Tankatz. Er ist Head of AI, Head of Artificial Intelligence hier in der Kapsch Business.com. Auch er ist ein Kenner der Materie und der vielen österreichischen Details zu diesem Thema, begleitet bei Kapsch diverse Projekte, wo künstliche Intelligenz auch zum Einsatz kommt. Darüber wollen wir auch gleich mehr hören. Hallo Sinan.
Hallo, servus.
Hallo. Clemens Wasner hat Coffee Tea Technology-like ein Getränk mitgebracht, das uns alle ein bisschen verwundert hat, weil es ist viel Flüssigkeit. Was haben wir heute bekommen von dir?
Ihr habt einen eiskalten Filterkaffee bekommen mit Eiswürfel zusätzlich noch drinnen. Und ja, das ist noch eine Restangewohnheit von Asien, wo ich das erste Mal kennengelernt habe. Aber ich glaube, das, was euch noch viel mehr verwundert hat als der Inhalt, ist, dass ich überhaupt einen Kaffee mitgebracht habe.
Das stimmt.
Und das ist nämlich, du bringst dort zu Meetings, vor allem wenn du das erste Mal jemanden kennenlernst, den Kaffee mit.
Okay. Wir haben zwei Neuigkeiten heute. Wir sitzen heute zum ersten Mal alle gemeinsam im Büro von Kapsch rund um einen Tisch. Natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Und wir haben auch die Neuigkeit, dass der Kaffee, heute der kalte Kaffee, uns vom Gast mitgebracht worden ist. Vielen Dank, Sinan. Wie schmeckt er dir?
Er schmeckt ausgezeichnet. Ich muss aber dazu sagen, dass es mir schwer gefallen ist, dieses Gastgeschenk anzunehmen. Ich persönlich habe ja auch einen Hintergrund, nämlich einen türkischen Migrationshintergrund. Meine Eltern sind noch Gastarbeiter, klassische Gastarbeiter aus der 60er-Jahre-Generation. Und wer schon mal in der Türkei war, der wird wissen, bei uns ist es besonders wichtig, dass wir den Gast bedienen. Das ist die höchste Ausprägung unserer Kultur. Und es hat mich einiges an Überwindung gekostet, das zu akzeptieren. Ja. Aber Dankeschön, es schmeckt sehr gut.
Es schmeckt sehr gut. Man muss sich ein bisschen gewöhnen an das viele Bittere, aber es ist tatsächlich sehr erfrischend. Wir wollen über künstliche Intelligenz sprechen, Artificial Intelligence, KI oder AI, wie auch immer man das abkürzen möchte. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das ich in einer Kolumne im Spiegel gefunden habe. Da schreibt eine Autorin: Noch ist die KI auf dem Stand einer besoffenen Feldmaus, allerdings mit guten mathematischen Fähigkeiten. Jetzt wüsste ich gerne von meinen beiden Experten, deren tägliches Brot quasi die künstliche Intelligenz ist, wie recht hat denn diese Autorin, beziehungsweise was ist eure Entgegnung hier?
Ich dachte schon, du sagst, deren täglich Brot die besoffenen Feldmäuse sind.
A big, big one auf dem Turm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, aus welchem Eck die Denke kommt, aber ich finde ein anderes Zitat passender, nämlich ist es von einem der quasi aktuellen Vorreiter von der jetzigen AI-Welle, vom Andrew Ng, und der hat gesagt, man soll sich KI-Systeme aktuell so vorstellen wie 10.000 Praktikanten, die für einen arbeiten. Mhm. Wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Die Praktikanten können einem sagen, ist dort jetzt ein Schadensfall in dem Bild, ja oder nein? Mhm. Sie können im Text schauen, denkt an das Spamfilter und so weiter. Ist das jetzt eine Spam-Mail, ja oder nein? Die Praktikanten, auch wenn es sehr viele sind, werden aber keine Unternehmensstrategie machen und sie werden höchstwahrscheinlich auch kein Picasso machen oder Ähnliches. Und ich glaube, das trifft es ein bisschen besser von der Einstufung, wo das anzusiedeln ist, jetzt im Bereich der menschlichen Intelligenz.
Mhm. Und die Praktikanten werden auch besser, je mehr man sie anlernt. Das passt vielleicht auch ganz gut dazu. Sinan?
Zur besoffenen Feldmaus könnte man vielleicht sagen, ich weiß, was der Punkt ist, auf den die Dame hinaus will. Man müsste es ergänzen um eine unendlich fleißige und sehr disziplinierte besoffene Feldmaus. Also eine, die wirklich 24 Stunden lang arbeitet, die in der Lage ist, Millionen von Bildern sich anzusehen und dabei kaum Fehler macht in der Struktur. Ja? Dann kommt der Vergleich schon eher hin. Wobei ich trotzdem sagen würde, ich weiß gar nicht, wie gut Feldmäuse dabei sind, Hunde und Katzen voneinander zu unterscheiden. Die KI ist da ja bekanntlich schon weitaus besser als der Mensch.
Sinan und Clemens, wie seid ihr zur künstlichen Intelligenz gestoßen? Was war der erste Berührungspunkt und warum diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema?
Ich bin tatsächlich erst im Rahmen meines Jobs hier bei der Kapsch Businesscom zu dem Thema gestoßen. Vielleicht kurz zu meiner Historie hier. Ich hatte anfangs eine sehr generalistische Position. Ich durfte als fachlicher Vorstandsassistent, ich glaube so ähnlich heißt die Job Description, bei vielen verschiedenen Innovationsthemen unterstützen in der Strategie und Innovationsentwicklung. Und da gab es einige sehr gehypte Themen. Manche sind was geworden, manche weniger. Beispielsweise Blockchain war eines der ganz, ganz heißen Themen damals. Und hätte ich getippt, was ich vielleicht in Zukunft mache, hätte ich dem Thema Blockchain mehr Relevanz zugeordnet. Damals dachte man, Blockchain wird das Internet übernehmen. Aber neben Blockchain und Co. war auch das Thema Artificial Intelligence ein sehr relevantes. Und als Kapsch Businesscom waren wir beteiligt an einem Spin-off zwischen der IBM Österreich und der Uni Graz. Da wurde versucht, anhand von IBM Watson im Medizinbereich Diagnostik KI zu entwickeln. Und als Kapsch Businesscom waren wir dort beteiligt. Eines Tages war die strategische Entscheidung gefallen, dass wir diese Spin-off zur Gänze übernehmen, also aus der geringen Beteiligung eine Vollübernahme zu machen. Und das werde ich natürlich nicht vergessen, da habe ich einen Anruf bekommen von unserer Unternehmensleitung mit der Frage, ob ich diese Sparte, ob ich diese Abteilung übernehmen möchte. War ein sehr aufregender Tag für mich, weil das war der erste Karriereschritt, den ich da gemacht habe. Und zusätzlich war das ein Thema, also würde ich das nicht hauptberuflich machen, würde ich es in meiner Freizeit mir ansehen, KI. Und so hatte ich halt die Ehre, dass ich diese Übernahme managen durfte und daraus eine Abteilung hier in der Kapsch Businesscom machen durfte.
Clemens, dein Werdegang quasi mit Artificial Intelligence?
Also gestreift haben wir das Thema jetzt schulisch in die 90er, Stichwort HTL, also quasi ja, es gibt neuronale Netze, und dann im Studium Anfang der Nullerjahre ein bisschen mehr. Aber es war damals definitiv nicht auf dem Level, dass irgendjemand gedacht hätte, es kommt. Also ich kann mich noch erinnern an Aussagen von unseren Professoren, ja, die Algorithmen werden irgendwann besser und so weiter, aber es ist vollkommen undenkbar, dass wir mal 10.000 Bilder haben werden, damit die Systeme trainiert werden können. Also das ist einfach wirklich als Science-Fiction gesehen worden. Was mir dann wirklich extrem drauf gebracht hat, ist, also am Ende meiner 10 Jahre in Asien hat das Thema, also vor allem in China und Japan, halt wirklich komplett abgehoben. Sei es jetzt eine Politik, die sagt, wir investieren 150 Milliarden in den nächsten paar Jahre, sei es Toyota, die R&D-Center in Silicon Valley aufmachen. Und das hat dann zeitlich gut zusammengepasst, weil gerade wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich mich mit alten Studien- und Schulkollegen wieder ausgetauscht, und ein paar von denen waren in Machine Learning drin, und es hat dann irgendwie eins zum anderen geführt und so ist die Firma entstanden. Und nachdem ich noch asiatische Arbeitszeiten gewohnt war, in weiterer Folge dann auch der Verein, aber das war wiederum eine Zufallsbegegnung, lustigerweise auch mit sehr starken Kapsch-Connex sogar.
Schau. Eine kleine Standortbestimmung. Über künstliche Intelligenz reden wir ja schon lange, viele Jahre. Wie lange ist das Thema aus eurer Sicht so richtig aktuell und quasi durchgebrochen, sodass auch die Gesellschaft und die Medien darüber schreiben?
Also durchgebrochen, man muss dazu sagen, im KI-Bereich redet man immer von so Wellenbewegungen. Findet man auch unter KI-Winter oder AI-Winter auf Wikipedia etc. Also das Thema ist eigentlich davon geprägt, dass es immer unglaubliche Ups geben hat und unglaubliche Downs. Also wirklich von wegen, morgen kommen die Roboter und machen uns arbeitslos. Da gibt es übrigens auch Cover vom Spiegel aus den 60er, wo das draufsteht, dass uns die Maschinen arbeitslos machen. Ja, wie man hier sieht am Tisch, das ist noch nicht eingetreten. Aber es wird immer sehr viel auf bestimmte Aspekte sich eingeschossen, nur um dann später enttäuscht zu werden. Die jetzige Welle ist so, eben mit dem vorhin angesprochenen Andrew Ng 2012 mit diese Katzenbilder gestartet. Das schließt sich auch der Kreis zu den besoffenen Feldmäuse unter Erkennung von Katzen. wo man damals noch in einem sehr Cost-Spieling-Setup gezeigt hat, dass es möglich ist, wenn ich einfach nur genug CPUs, also Prozessoren drauf werfe auf das Problem, kann ein neuronales Netz sagen, was befindet sich jetzt auf einem Bild. Und das alleine hätte aber sicher auch nicht ausgereicht, dass wir heute bei einem Podcast uns zu dem Thema unterhalten, weil das wäre noch immer Special Interest. Mhm. Das ist so, wie wenn ich sage, keine Ahnung, welche Alu-Legierung verwendet Audi, wird auch kein Menschen interessieren. Mhm. So richtig durchgedrungen ist es 2016 mit AlphaGo, als nämlich ähnlich Kasparov 1997 und IBM Deep Blue als Menschen in etwas geschlagen worden sind von der Maschine, wo wir aber lange definitiv nicht zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass das quasi das Stündlein des Menschen in dieser spezifischen Aufgabenstellung schon geschlagen hat. Und im Fall von AlphaGo, die Technik, die dahinter steckt, ist Reinforcement Learning. Das ist 20 Jahre früher passiert, als man es geglaubt hat. Und das hat dann natürlich extrem die Fantasie beflügelt.
Was alles gehen könnte.
Genau.
Das bringt mich zu einem witzigen Interview. Da war ich noch ein Kind. Ich kann mich aber erinnern, dass eines Tages war die Headline zu lesen, Jeopardy, IBM, also die KI besiegt den damals besten Jeopardy-Spieler, ja. Ich weiß gar nicht, wie der eruiert wurde, aber halt den aktuellen Jeopardy-Sieger. Der wurde durch die KI besiegt und der wurde dann, so wie die Fußballspieler nach dem Spiel, direkt zu einem Interview befragt, wie es ihm geht. Und er hat daraufhin gesagt, naja, man sagt immer, die KI wird viele Jobs wegnehmen. Ich glaube, wir sind jetzt Zeuge geworden, die KI hat gerade den Job des Jeopardy-Spielers uns allen weggenommen. Und da hat er halt darauf angespielt, eigentlich, meiner Meinung nach sehr schön, zu zeigen, es gibt Jobs und Tasks, nicht? Und der Job eines Jeopardy-Spielers ist es nicht nur Fragen oder in dem Fall Antworten richtig zu finden, sondern er ist Teil einer Entertainment-Branche und das wird die KI nie können. Ja? Einzelne Tasks, nämlich die richtige Frage mit der richtigen Antwort zu verknüpfen, konnte die KI damals schon besser als der beste Jeopardy-Spieler damals.
In einer ganz kurzen Definition, was ist KI, Stand 2021?
Damit ist in der Regel Machine Learning oder Deep Learning gemeint, also für diejenigen, die sich da bisher auf später einlesen wollen. Wenn ich jetzt die Definition von Fraunhofer im Kopf habe, dann bezeichnen wir als künstliche Intelligenz oder Systeme des maschinellen Lernens jene Programme, die in Daten Muster erkennen können, ohne dass die Struktur von diesem Muster explizit reinprogrammiert worden ist. Das ist jetzt natürlich eine sehr sperrige Definition, aber um jetzt wieder bei unseren Hunde und Katzen zu bleiben, würden wir das Gespräch vor 20 Jahren führen, hätten wir gesagt, um eine Katze zu erkennen, muss ich im Algorithmus schauen, dass zwei schwarze Punkte in einer Nähe sind, das sind die Augen. Dann, dass ich irgendwie ein paar Linien habe, die vielleicht gekrümmt sind, Schnurhaare, keine Ahnung, dass sie irgendwo faul rumliegt, etc. etc. Ich hätte halt diese ganzen Kriterien eins zu eins reinprogrammieren müssen. Und wenn es dann um Hunde geht, erweitern. Das muss ich bei Machine Learning, Deep Learning nicht machen, weil ich das System damit antrainiere. Ich gebe ihm einfach eine hohe Anzahl an Bilder, auf denen Katzen drauf sind. Mhm. Und ich sage ihm aber auch gleichzeitig dazu, was ich drauf befinde. Das nennt man annotierte Daten. Und er bildet dann selbstständig die Korrelationen. Also ohne ihm zu sagen, dem System, dass dort jetzt zwei Punkte auf Augen hindeuten oder ähnliches, schaut er einfach, gibt es dort dunkle Pixelpartien. Mhm. Also der Kontext, der reale Kontext fehlt ihm aber vollständig. Mhm. Er schaut wirklich nur Korrelation, schwarze Punkte, Linien, die Fell sein könnten zur Annotierung.
Das war jetzt eine sehr theoretische Erklärung. Was wäre die praktische Erklärung vom Sinan?
Die ist schon sehr ähnlich. Ich meine, ich darf ja hier die Kapsch Business.com vertreten und da haben wir den Luxus, dass wir in Kundenprojekten agieren und Kunden uns schon in der Praxis dazu drängen, dass wir uns entscheiden, machen wir etwas über eine klassische Applikationsentwicklung oder machen wir etwas über KI-Entwicklung, beispielsweise mit neuronalen Netzwerken oder eben Machine Learning. Und die Unterscheidung, die wir machen, die machen wir wirklich im Alltag und die betrifft auch wirklich Personalentscheidungen und Abteilungsentscheidungen. Also machen es die Softwareentwickler oder machen es die KI-Entwickler. Das ist eine handfeste Entscheidung mit realen Auswirkungen hier bei uns. Und die Entscheidung ist genauso. Wir sagen, wenn die Funktion vorab definierbar ist, dann ist es eine Applikationsentwicklung. Also das tatsächliche Funktionieren dieses Stücks Software, was wir dann zur Verfügung stellen, wenn das vorab definierbar ist, dann machen es die Applikationsleute. Wenn das Funktionieren nicht vorab definierbar ist, sondern wenn es mit Daten trainiert wird und erst durch die Daten die tatsächliche Funktion erlangt wird, dann ist es KI.
Mhm. Okay.
Ich hoffe, dass man sich da schon ein Bild über die Praxis machen kann.
Das greift auch einen ziemlich guten Punkt auf, weil oft einmal die Frage reinkommt, es gibt Informatik, es gibt Softwareentwicklung, es gibt App-Entwicklung und so weiter. Warum wird bei AI oft der Begriff Data Science verwendet? Also warum Science? Das hängt nämlich genau mit dem Aspekt zusammen, dass in der Regel 50% der Themenstellungen, die man versucht, mit Deep Learning anzugehen, nicht fruchten. Entweder weil es zu wenig Daten gibt oder weil die Methoden noch nicht gut genug sind oder einfach, weil der ganze Trainingsprozess zu viel Geld verschlingen wird. Und das ist definitiv ein Riesenunterschied zur Softwareentwicklung, wo man es in der Regel wie alle Infrastrukturprojekte auch mit Geld bewerfen kann. Wird dann zwar meistens nicht schneller, aber es kommt zumindest zu einem Ende. Mhm. Das ist bei AI-Projekten definitiv nicht drinnen, dass die zu 100% erfolgreich werden können.
Und haben in den vergangenen 2-3 Jahren diese KI-Projekte massiv an Fahrt aufgenommen? Oder gibt es da, wie ist es überhaupt bestellt um die Beschaffenheit der KI in Österreich? Es gibt ja so eine Landkarte, wo das auch vermerkt wird und wo man vielleicht auch einen internationalen Vergleich wagen könnte. Wo stehen wir da in Österreich?
Kennst du so eine Landkarte?
Puh, wer hat das einmal gepostet, aber ich traue dem Menschen nicht. Bei solchen Vergleichen würde ich vorweg schicken, man musste immer aufpassen, dass man jetzt nicht in das Sportübertragungssyndrom kommt, wo man dann sagt, keine Ahnung, der Masseur vom AI-Forscher ist ein Österreicher und deshalb ist das ein österreichischer Durchbruch. Das ist zum Glück bei KI überhaupt nicht der Fall. Und ich würde es vielleicht an 2 Dimensionen festmachen, an einer zeitlichen und einerseits an der absoluten Anzahl, Quantität, Qualität, mit der Landkarte, die du erwähnt hast. Bei der zeitlichen muss man sagen, dass Österreich schon extrem früh angefangen hat, eigenständige Forschungseinrichtungen dafür zu gründen. Das allererste dazu war 1984 das ÖFAI, was von Robert Trappel gegründet worden ist an der Freyung. Und auch wenn es jetzt um angewandte KI-Forschung geht, das NOW-Center in Graz, das ist ein Comet-Zentrum, das ist ein etabliertes Förderinstrument in Österreich. Die haben vor 24 Jahren, als sie den Antrag geschrieben haben, schon gewusst, dass sie mit Big Data und Machine Learning Algorithmen im Bereich Produktion zum Beispiel was tun wollen. Das ist extrem weit vorausschauend. Das ist jetzt vielleicht nicht so fancy wie Google oder Facebook, weil natürlich medial nicht so groß aufgebauscht. Aber zeitlich hat es immer schon was hier gegeben. Und ich finde, das spricht auch Bände, das mit Sepp Hochreiter, der Vater von einer der wichtigsten quasi AI-Architekturen überhaupt in Linz tätig ist. Also das meistzitierte AI-Paper der Welt ist in Österreich entstanden. Zwar von einem Deutschen, aber das ist wie Beethoven und die klassische Musik, im Notfall österreichisch.
Okay.
Und was die Absolutanzahl betrifft oder den Status quo, diese KI-Landkarte, die du vorher angesprochen hast, ja, die ist dieses Side-Project entstanden, das ist wirklich so ein Hobby, das sich verselbstständigt hat. Da sind mittlerweile mehr als 250 Einträge drin, dieses Jahr werden sicher über 300. Und man sieht jetzt, wenn man es einmal Bevölkerungsanzahl oder GDP-mäßig, also Bruttosozialprodukt-mäßig normiert, dass Österreich über seiner Gewichtsklasse boxt. Mhm. Sowohl was Forschungseinrichtungen betrifft, als auch den privaten Bereich. Was jetzt in Österreich sicher eine Spezialität ist, dass unsere KI-Firmen sich sehr oft viel stärker dem einen Sektor, in dem sie tätig sind, zugehörig fühlen. Also quasi ein KI-Startup, das etwas in Landwirtschaft macht, sagt, sie sind ein Agrartech-Startup. Ein KI-Startup, das etwas für die Industrie macht, sagt, sie sind ein Industrie-Startup oder Industrie 4.0. Sie würden nicht sagen, sie sind ein AI-Startup. Also das ist jetzt von der Selbstdefinition, finde ich, ist das bei uns sehr anders gelagert als zum Beispiel Frankreich, Skandinavien oder Israel, wo du zuerst auf die zugrunde liegende Technologie eingehst und erst im zweiten Schritt versuchst, dich jetzt auf, sagen wir mal, auf einen Industriesektor festzulegen.
Zum Stand in Österreich könnte ich vielleicht noch ergänzen, etwas, worüber ich sehr, sehr froh bin, ist die Tatsache, dass die Open-Source-Community im KI-Bereich wahnsinnig vital ist und global und offen. Mhm. Das bedeutet, wir merken das in unserem tagtäglichen Arbeiten, ein Bilderkennungsalgorithmus, der jetzt gerade gebraucht wird, um faule Birnen zu erkennen, um irgendein Beispiel herzunehmen, könnte heute in Shenzhen entwickelt werden oder in San Francisco oder in Linz. Und der wird ziemlich sicher nächste Woche verfügbar sein für die globale Community. Mhm. Das heißt, wenn wir sagen, wie ist der Stand in Österreich, muss man sagen, was die Verfügbarkeit dieser High-End-Technologie angeht, gibt es keinen Gap zwischen Silicon Valley, Shenzhen und Österreich. Ja? Mhm. Also vieles von dem, was weltweit verfügbar ist, ist auch hier in Österreich verfügbar. Ein Unterschied gibt es eher in der Anwendung. Kommen wir vielleicht dann eh noch darauf zu sprechen. In der Anwendung sehr wohl Unterschiede, in der Verfügbarkeit nicht. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, denke ich, weil ich wirklich daran glaube, dass wir mit KI viele Herausforderungen meistern können oder dass KI uns unterstützen wird, beispielsweise Klimaerwärmung etc. Und da finde ich es halt sehr gut, dass globales Know-how für alle verfügbar ist. Dann.
Bevor wir dazu kommen, was...
Ja. Die perfekte Vorlage, das war gar nicht da abgestimmt. Open Source, nee, also 100% der Core. Und deshalb hat unsere Firma auch mittlerweile das größte Open Source AI Framework am Start für Reinforcement Learning. Also das ist nämlich genau um dem Umstand Rechnung zu tragen. Also für Forscher etc., für kleinere Einrichtungen ist das alles gratis. Also das zahlt genau drauf dort ein. Und ich glaube auch, wenn man sich...
Mich wundert das übrigens. Also tut mir leid für die Unterbrechung, aber mich wundert, ich finde es faszinierend, diesen Umstand, dass es ein bisschen das Wikipedia-Symbol.
Dass es Kultur gibt.
Ja, genau, dass es diese Kultur gibt, weil man macht mittlerweile schon viel Geld damit. Politiker nehmen das auch immer wieder als geopolitisch relevant, nicht? Da gibt es ja von Wladimir Putin die Aussage, wer die KI beherrscht, wird die Welt beherrschen etc. Glaube ich an all das nicht. Aber ich finde es interessant, dass trotz dieser großen Macht, die von der KI ausgeht oder bald ausgehen wird, dass da dieses offene Ökosystem weiterhin gelebt wird. Das erinnert mich halt sehr stark an Wikipedia. Mhm. Da dachte man auch sehr lange, na, das wird halt nie so lange halten. Entweder wird die Qualität schlecht oder es bleibt nicht offen. Und viele Jahre später sitzt man da und Wikipedia ist eine der besten Wissensquellen, die wir haben.
Stimmt.
Ja, verwunderlich. Ich hoffe, es hält noch lange an.
Mhm. Working on it.
Ja. Working on it. Bevor wir zu den vielen Möglichkeiten kommen, die KI anbietet, würde ich gerne noch diese vielen kritischen Fragen abarbeiten. Und das machen wir jetzt ganz schnell. Wer sind die KI-Gewinner und wer sind die KI-Verlierer aus eurer Sicht? Und bitte nur ganz kurz antworten.
Die KI-Gewinner sind, kürzestmögliche Antwort, G20-Staaten. Also alle Volkswirtschaften, die sich leisten können, in Weiterbildung zu investieren und auch Fördermittel auf die Beine stellen, das etablierte Unternehmen, also denkt man jetzt an ATX oder DAX und Co., dass dort KI eingeführt wird, die werden vielleicht jetzt nicht in demselben Maße davon profitieren, wie das jetzt ein Google oder ein Facebook ist, aber sie werden definitiv davon profitieren. Diejenigen, die das am allerstärksten treffen wird, sind diese Tasks, die oder diese Aufgaben, die am leichtesten outgesourced werden können. Mhm. Und ich habe das extrem bezeichnet gefunden, dass ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel das Testen von Software mit KI hat automatisiert werden können, dass es zu stärkerer Arbeitslosigkeit in Indien in den Bereich gekommen ist und dass die Daily Rates oder die Stundenraten gesunken sind. Mhm. Das ist nämlich genau der Punkt. Und das, ich finde, das spiegelt sich auch sehr gut in die KI-Strategien, zum Beispiel von China wieder. China sagt, sie wollen einer der Gründe, warum man so stark auf KI setzt, ist, weil man die letzte Nation oder Region sein will, in die Produktion verlagert worden ist. Das bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss, dass diese Rampe, die es typischerweise gibt für Industrialisierung und Wohlstand, dass die jetzt für die nachkommenden Länder nicht mehr existieren wird, wenn es automatisiert wird.
Mhm. Okay. Das war die kürzestmögliche Antwort. Gewinner und Verlierer, ganz kurz.
Ich schaffe es ein bisschen kürzer, hoffe ich. Ihr kennt sicher das chinesische Sprichwort, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Mhm. Der zweitbeste ist jetzt. Und das gilt im Bereich der KI umso mehr ich berücksichtige, dass KI von Daten lebt. Mhm. Je besser ich KI mit Daten füttern kann, desto besser funktioniert sie. Die weltweite Erzeugung von Daten verdoppelt sich alle 2 Jahre circa. Das bedeutet ungefähr, Pi mal Daumen, dass alle 2 Jahre die Karten neu gemischt werden. Das heißt, wer sich heute damit auseinandersetzt, hat durchaus noch Chancen aufzuholen und zu überholen.
Okay. Zweite kurze kritische Frage. Nehmen uns die Roboter den Job weg? Ja, nein, vielleicht.
Mittelfristig nein, langfristig ja, definitiv.
Okay.
Einzelne Tasks ja, komplette Jobs sehr wenig. Die Anzahl der neuen Jobs wird sicher mehr sein.
Mhm. Was, wenn die künstliche Intelligenz so intelligent wird, dass sie sich verselbstständigt? Wir kennen das ja aus Hollywood-Filmen, dass auf einmal uns da alle überflügeln und Sachen machen, die wir gar nicht wollen.
Das ist wiederum, also das ist sogar langfristig Zeitrahmen 100, ja, ist immer schwierig, schwierig über die Zukunft Vorhersagen zu treffen, weil sie noch nicht passiert ist. Ja. kann passieren, natürlich, glaube ich, aber ich halte es deshalb für unwahrscheinlich, dass es passieren wird, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der Nuklearforschung vergleiche, es jetzt bereits sehr früh tausende Wissenschaftler gibt, die eigentlich sehenden Auges forschen. Das ist Future of Life Institute oder Bewegung Max Tegmark, auch Elon Musk finanziert. Dort sind eigentlich dieselben Leute, die jetzt die Durchbrüche machen, sagen auch, wir müssen sehenden Auges die KI in eine Richtung entwickeln, dass uns das nicht passieren kann. Das unterscheidet es, finde ich, total von Manhattan Project und so weiter, wo Leute wie Oppenheimer dann 10 Jahre später gesagt haben, so, da können ja doch Leute sterben. Mhm. Also da ist zumindest Ursache und Wirkung in der richtigen Reihenfolge mal betrachtet.
Künstliche Intelligenz, die zu intelligent wird.
Vor allem, wenn ich da an das Manhattan Project denke, die Komplexität bei der Kernwaffenforschung war wahrscheinlich um viele, viele Faktoren geringer als bei dieser großen KI, die da jetzt angedeutet wird. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die große KI zu Lebzeiten, zu meinen Lebzeiten und zu Lebzeiten meiner Töchter Realität wird. Deswegen, dadurch, dass ich so sicher bin, dass das nicht eintritt, darf ich vielleicht schelmisch halt sagen, wenn das passieren sollte, dann freue ich mich auf die KI, die die Probleme löst, die wir als Menschen nicht anpacken konnten.
Ah, sehr. Was kann der intelligente Mensch besser und was kann die intelligente Maschine besser? So auf den Punkt gebracht. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder bei den Möglichkeiten.
Kreativität, Mensch. Strategie, ja? Das ist Mensch, ja. Mhm. Also Kreativität natürlich im menschlichen Empfinden, Strategie, überhaupt das, was wir als Intelligenz bezeichnen, das, also in Szenarien zu planen. Klassiker, wenn man jetzt irgendwo sitzt, gehe ich aufs Klo oder schaue ich mir den Film fertig an und so weiter. Dieses Denken in Szenarien oder wenn man etwas sieht, dass man das richtig abspeichert, das ist rein menschliche Intelligenz. Das ist für eine Maschine komplett außer Reichweite. Mhm. Was die Maschine besser kann, ist, ja, wie Sinan eingangs erwähnt hat, vor allem wenn es jetzt darum geht, akkurat, extrem repetitive Tätigkeit
abarbeiten,
das ist das eine. Wo Maschinen auch besser sind mittlerweile, ist, wenn es darum geht, Lösungen für Probleme zu finden, wo wir Menschen wissen, dass es keine optimale Lösung gibt. Das wäre jetzt also die Milkman-Route in der Logistik, sei es Lagerhaltung. Es gibt einige von diesen Fragestellungen, wo wir einfach wissen, je mehr ich dort jetzt quasi Consulting-Days draufwerfe, desto besser wird das Ergebnis, aber es wird nie perfekt sein. Da gibt es schon viele, viele Themenstellungen, wo Maschinen jetzt langsam aufholen.
Zielt deine Frage auch auf Jobs ab oder einfach nur die Fähigkeiten?
Die Fähigkeiten.
Achso, bei den Fähigkeiten, okay. Ja, dann ist vieles schon gesagt von dir, Clemens. Was mich an KI beeindruckt, also eines meiner Lieblingsprojekte, etwas, was mich sicher sehr lange prägen wird, war ein KI-Projekt in der Pathologie, wo wir eben eine KI entwickeln durften, die kritische Strukturen erkennt. Was mich da beeindruckt, ist, wie schnell natürlich Computer sind im Vergleich zu Menschen. Und wenn ein Arzt oder eine Ärztin für etwas halt viele, viele Stunden braucht für das Screenen eines Bildes, dass das halt mit Maschinen in Sekunden geht, das finde ich halt sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Also was für Möglichkeiten das schafft, wenn man komplexe Tasks, also die Arbeit eines Pathologen oder einer Pathologin ist äußerst komplex. Es gibt einen Grund, warum diese Menschen so lange sich ausbilden lassen. Und dass solche komplexen Tasks, wo Menschen 10 Jahre in die Ausbildung investieren, binnen Sekunden abgearbeitet werden können, wenn der Datenbestand vorher schon gut genug war, das finde ich äußerst beeindruckend.
Wenn wir schon bei so tollen Beispielen sind, wo ist die KI schon so verankert in unserer Gesellschaft und in unserem Alltag, dass wir es eigentlich gar nicht mehr merken, dass sie da ist?
Google-Suche, speziell Google-Bild-Suche. Das ist etwas, was jeder ständig verwendet. Ich meine, du bist Medienvertreter, also die hunderte Mal am Tag. Das ist etwas, wo man es definitiv nicht mehr wahrnimmt. Und die Umstellung dort von einem regelbasierten System auf ein KI-System hat 2015 oder so passiert. Aber das war dann nicht einmal für diejenigen, die es verwenden, Big News, weil man einfach nur festgestellt hat, die Ergebnisse sind besser worden. Sonst in Smartphones drinnen wiederum alles, was mit Bild zu tun hat. Also jetzt im Fotoalbum zu suchen, Tochter.
Bilderkennung.
Fängt schon damit an, Personen zu taggen, wenn das dann am Telefon bleibt, oder Objekte, beziehungsweise der Porträtmodus jetzt in neuere Smartphones funktioniert ja auch damit, weil der sich halt irgendwie aus mit vielen Daten antrainiert worden ist und dann zurechtreimt, was ist die Person, was ist der Hintergrund, wie unscharf soll der Hintergrund gestellt werden, wie weit ist der weg? Also das sind so die typischen KI-Anwendungen, mit denen man zu tun hat, ohne dass wir das über KI wahrnehmen.
Das stimmt, das ist schon sehr üblich geworden, das zu verwenden.
Genau, spricht aber einen guten Punkt an, weil vor allem Investoren sagen das oft, dass künstliche Intelligenz oder AI in den letzten paar Jahren ein Headline-Thema war. Also quasi ein Startup sagt, ich raise 10 Millionen Dollar und ich bin ein AI-Startup. Mhm. Mittlerweile wird es zu einem Bullet Point, also in einer Aufzählungsliste, und irgendwann wird es komplett unsichtbar. Das ist genauso wenig, wie heute jemand noch groß posaunen würde, er hat eine mobile Website oder es gibt einen Online-Store und so weiter. Mhm. Gut, fast überall, aber you get my point.
Mhm. Du hast die Medizin angesprochen, wo das schon verwendet wird. Kannst du andere Projekte nennen, die so gerade in der Mache sind und wo man gerade versucht voranzukommen?
Ja, also da musste ich jetzt auch an einen quasi Bestseller bei uns denken, also etwas, was sehr stark gefragt ist. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade zufälligerweise in einem IT-Unternehmen arbeitet, dann glaubt man das fast gar nicht. Aber wenn ihr heute eine E-Mail schreibt an einen großen Konzern, die meisten Konzerne, die mehrere 10.000 Endkunden selber haben, das heißt, die halt viel administrativen Aufwand in der Kundenbetreuung haben, wenn ihr solchen Konzernen, Versicherung, Post, Logistik, Energieunternehmen, Medienunternehmen etc., wenn ihr denen eine E-Mail schreibt, könnt ihr davon ausgehen, dass die erste Instanz, die die E-Mail liest, versteht und weiterleitet, eine KI ist. Mhm. Und das ist schon viel, viel, viel häufiger, als man annehmen würde. Also eure Mails werden zuerst von KIs gelesen, bevor es von Menschen gelesen werden.
Am Mail-Server quasi, der sortiert schon vor.
Genau, der schaut euch an, was ist das, was ist das Thema, worum geht's? Und in vielen unserer Projekte ist es schon so, dass sie auch die Mitarbeiter kennt, die KI, und sagt, die Anna hat dreimal einen ähnlichen Task sehr gut abgearbeitet, mit hoher Qualität in wenig Zeit. Ich leite es mal der Anna weiter.
Mhm. Ich bin letztens in einem Auto gesessen, das hat meine Stimme erkannt. Also das Auto hat dann erkannt, wer die Fahrerin ist, an der Stimme. Sehr spannend. Jetzt haben wir schon so ein paar Beispiele genannt. Wo würdet ihr meinen, in welchen Branchen oder in welchen Bereichen wird dieses Thema noch ganz intensiv fortgeführt und wo wird das noch kommen in der nahen Zukunft?
Ich würde das vielleicht sogar ein bisschen anders schneiden, weil was in Europa und vor allem in der Dachregion sehr stark zu beobachten ist, dass künstliche Intelligenz vor allem dazu eingesetzt wird, um jetzt jährliche Effizienzziele zu erreichen. Mhm. Weil ja Inflationsabgleich, fast jede Firma hat so eine Continuous Improvement Rate zwischen 2-3%. Und der Großteil jetzt in industrielle Unternehmen zielt darauf ab, KI einzusetzen, um genau jetzt dort diese Effizienz herzustellen. Mhm. Und wenn man das mit dem angelsächsischen Raum vergleicht, finde ich, ist der Riesenunterschied, dass die dort jetzt entweder auf neue Businessmodelle getrieben sind oder dass man KI oder in erweiterten Sinn Digitalisierung dazu verwendet, um mehr Dollars zu verdienen. Mhm. Und das finde ich kulturell einen Riesenunterschied und eigentlich, glaube ich, auch wird dort das größte Umdenken.
Aber wieso ticken wir so unterschiedlich?
Naja, der Default-Modus von unseren Unternehmen ist Überleben. Also das sieht man auch da gibt es ja immer wieder eine Aufzählung, quasi wie alt ist das durchschnittliche Unternehmen im Dow Jones in Amerika, wie alt im DAX, gut ATX nicht. Aber meistens ist der Vergleich zwischen DAX und Dow Jones, ich glaube, das durchschnittliche DAX-Unternehmen ist über 100 Jahre alt, um die 120 im Dow Jones nicht, also weitaus weniger, außerdem auch viel mehr Turnover. Und wenn ich jetzt aus der Perspektive, nicht aus der Perspektive fressen und gefressen werden komme, sondern einfach quasi, ich halte mich selbst gesund und effizient, dann ist es naheliegend, dort die Ursache zu verorten, dass man einfach versucht, das eigene Unternehmen ständig konkurrenzfähig zu halten. Gleichzeitig jetzt aber auch nicht da diese, sag mal, Allmachtsfantasien, was Umsätze oder Marktanteile entspricht, entwickelt.
Zu diesem Vergleich Europa und dem angelsächsischen Raum muss ich auch meine 2 Cent dazugeben. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir im Bereich Internet AI mehr Repräsentanz in Europa hätten, weil dadurch, dass wir so schwach vertreten sind auf dem Gebiet, können wir so wenig mitreden und deswegen ist das Ganze auch sehr angelsächsisch geprägt und Datenschutz und Co. wird dort halt sehr wenig handgehabt. Klarerweise, wir haben die Player nicht, deswegen können wir wenig mitreden. Aber wenn man so sagt, und ich weiß, Clemens, dass du das so nicht meinst, der Default-Modus bei uns ist das Überleben, dann denke ich mir halt, Überleben ist eine feine Sache, nicht? Also Sterben macht eigentlich nicht so viel Spaß und gerade wenn ich evolutionstechnisch mir denke, Überleben war schon eine coole Sache, nicht? Also das hat durchaus seine Vorteile. Und in concreto bedeutet das, wenn ich Europa mit dem angelsächsischen Raum vergleiche, Überleben hat eben die Bedeutung hier bei uns gehabt, dass unsere klassische Industrie überleben konnte, nicht? Also wir haben viel mehr klassische Industrie, ein Rückgrat an klassischer Industrie in Europa. Davon träumen die Angelsachsen. Das war 2008 schon in der Finanzkrise so, dass das sozial für uns ein riesengroßer Vorteil war. Und ich glaube, in der Zukunft, wenn wir die großen globalen Herausforderungen wie Klimawandel uns ansehen, da werden wir froh sein, dass wir diese Industriefähigkeiten bei uns halten konnten. Sprich, wenn dieser Default-Modus des Überlebens mit KI dazu führt, dass wir diese klassischen Industriefähigkeiten bei uns erhalten, weil wir halt immer mehr die Effizienz in der Produktion steigern, die Qualität und den CO2-Ausstoß senken, dann haben wir eine super Ausgangslage, dass wir mit unserer Industrie, die mit KI so effizient geworden ist, genug erneuerbare Energien produzieren und genug Medizingeräte produzieren. Also all das produzieren, tatsächlich greifbare Dinge produzieren, die für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte wichtig sind.
Es heißt doch auch, die KI ist eine Chance, dass Produktion wieder vermehrt in Europa stattfindet.
Mhm, definitiv. Kleinere Losgrößen und das Thema CO2, wie es Ihnen gesagt hat, das wird sicher total schlagend werden. Und das ganze Manufacturing America oder das Reshoring, was jetzt gerade unter Biden passiert, geht ja auch in die Richtung. Mhm. Also wir werden wieder vermehrt lokale Produktion haben und das Ganze wird nur umweltbilanztechnisch und kostentechnisch funktionieren können, wenn wir stärker auf Automatisierung setzen.
Mhm. Mhm. Eine gute Sache. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr gemerkt, dass Produktion am Kontinent einen Vorteil hat, wenn die Produktionswege wegfallen und die ja auch manchmal sehr volatil sind.
Und bei den jetzt auf den ersten Blick einfachsten, ich will nicht sagen banalsten Dingen, wir haben letztens ein Projekt umsetzen dürfen in der Lebensmittelproduktion. Solche Maschinen sind ja sündhaft teuer und die haben ein richtiges Tetris-Spiel eigentlich mit, welche Inhaltsstoffe sind wann zu bestellen, welche Maschinen haben wann einen Slot frei, welche Mitarbeiter haben wann Zeit, wann wird was bestellt und das Ganze ist immer nur ein paar Tage haltbar. Und solche Dinge werden weltweit eigentlich noch sehr viel manuell gemacht. Also diese Maschineneinsatzpläne werden noch sehr stark manuell gemacht. Und wir durften da einen Lebensmittelproduzenten, der jetzt gar nicht einmal so groß ist, also durchaus KMU, unterstützen, das mit KI zu machen. Das hat dazu geführt, dass sie 20% weniger Leerlaufzeiten haben. Einfach nur durch KI, die Produktionsslots disponiert. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie man mit Lohnkosten und Energiekosten umgeht, dann sind diese 20% an Standzeitreduktion gigantisch. Und eben nochmals, wenn man damit das Überleben eines Lebensmittelproduzenten hier sichert, ist das eine sehr feine Sache.
Okay. Jetzt hätte ich noch gerne einen Ausblick, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Ich habe da ein super Zitat gelesen, das du schon mal gesagt hast, aber das eigentlich von Bill Gates kommt. We always overestimate the change that will occur in the next 2 years and underestimate the change that will occur in the next 10 years. Wie ist das mit der KI? Wo sehen wir die mittelfristig, also in 5 Jahren, ohne jetzt zu übertreiben oder zu untertreiben?
Das ist ja eine gefährliche Ausgangsfrage, weil die Frage ist, wo fangen wir an, diese 2, 10 und 5 Jahre zu zählen?
Von heute weg.
Von heute weg.
In 5 Jahren.
Wir werden KI, also um jetzt bei der Aussage von früher zu bleiben mit der Bullet-Point-Logik, KI wird so alltäglich sein in den meisten Anwendungen, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Mhm. Besserer Spam-Filter, Bilderkennung, Textgenerierung und so weiter. Textgenerierung ist vielleicht ein gutes Stichwort. Die meisten KI-Anwendungen im Moment sind der Analyse. Also man gibt jetzt ein Bild rein, einen Text, eine Aufgabenstellung und Maschine sagt quasi danach, Gerät ist kaputt, ja oder nein. Oder Text ist Spam, ja oder nein. Was jetzt in den nächsten 5 Jahren auf uns zurollt, ist, dass mehr mit Generierung passieren wird. Deepfakes ist das eine Beispiel, quasi das schändliche Beispiel, wenn man so haben will. Aber dass ich sowohl Text als auch dazugehöriges Stock-Image zum Beispiel generiere, das kommt hundertprozentig.
Also da ist dann mein Job in Gefahr?
Nee, gar nicht. Das ist so wie Photoshop, so wie Word. Also Microsoft Word hat jetzt auch nicht Autoren out of business gebracht, die mit einer Schreibmaschine getippt haben. Der viel charmantere Vergleich ist natürlich Michelangelo. Der hat auch viele Helferlein gehabt, aber nur Michelangelo ist bekannt. Und so wird es in Zukunft halt mit Bayerl sein und die KI-Helfer, die niemand kennt.
In 5 Jahren, Sinan, was ist da? Was siehst du da?
Ich glaube, dass in 5 Jahren die meisten administrativen Prozesse, die wir heute kennen, automatisiert sind, dank KI-Unterstützung, und dass unsere Gesellschaft weit mehr dienstleistungsorientiert sein wird. Mhm. Also ich glaube, dass so viele repetitive Tasks entfallen werden, weil KI da unterstützen wird, dass wir, wenn wir beim Callcenter anrufen, viel schneller durchkommen, dass die Dame oder der Herr auf der anderen Seite der Leitung viel mehr Zeit für uns hat, mhm, und dass wir uns halt, dass wir uns freuen werden, dass dieser, der menschliche Faktor viel mehr Zeit und Ressourcen bekommt.
Okay, das ist die gute Nachricht. Wir können uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren und die stupiden Sachen, die lassen wir die Maschine machen.
Mhm, genau. Also im Endeffekt nicht viel anders als die allererste IT-Welle war, bevor man überhaupt noch von einer IT-Welle geredet hat. Ich denke jetzt an die 80er und 90er, wie Computer eingeführt worden sind. Das war jetzt in der Buchhaltung auch ein Riesenschritt nach vorne. Mhm. Man, gut, Buchhaltung, Büro, das sei jetzt das eine, aber denken wir an etwas, was uns alle betrifft, das Gemeindeamt, die Lehrer, die jetzt dann in Word ihre Dokumente mal stellen können. Das war ein unglaublicher Boost. Und auch nicht Seiten, man hat dann nicht mehr Seiten neu schreiben müssen etc. Und genauso ist jetzt eigentlich in dieser Pyramide Karriere als die nächste Stufen zu sehen.
Wir müssen das halt intelligent machen. Den Gedanken habe ich erst jetzt bekommen beim Zuhören, Clemens. Da gibt es ja viele wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Technologie, Fortschritt und Nutzen. Und da hat man sich zum Beispiel angesehen, die Bewegungsgeschwindigkeit von Menschen. Früher, als es keine Autos gab, haben wir Schrittgeschwindigkeit gehabt. Jetzt gibt es Autos und wir können viel schneller fahren. Das Blöde ist halt nur, dass Autos Geld kosten und der Sprit Geld kostet und die Wartung Geld kostet. Das heißt, wir müssen dafür arbeiten. Zieht man diese Arbeitszeit ab und die Zeit, die man für das Auto auch noch aufwenden muss, weil man muss tanken, fahren muss in die Werkstatt etc.
Sind wir langsamer geworden
in Summe. Oh mein Gott. In Summe sind wir langsamer geworden. Und das zeigt mir, nur Technologie an sich wird diese schöne neue Welt nicht herbeiführen. Mhm. Das wird eher dann passieren, wenn wir das gescheit machen. Das
ist die perfekte Vorlage, weil da gibt es natürlich auch noch die andere Metapher mit dem Fahrrad, wo man Kalorienverbrauch bzw. Energieaufwand mit Fortbewegungsgeschwindigkeit verglichen hat. Und da war irgendwie Gepard und Gazellen total weit vorne, weil viel Muskel und leichte Knochen und der Mensch irgendwie ganz weit hinten. Und dann hat aber irgendjemand dort einen Menschen, der von Fahrrad sitzt, mit einbezogen und der Mensch war jetzt, was die Energieeffizienz und den Aufwand betrifft, massiv vorne. Und im Endeffekt, ja, müsste eigentlich KI dazu führen, dass wir Fahrräder für den Geist haben.
Mhm. Die KI ist unser Fahrrad, das uns einfach beschleunigt und alles besser macht. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch über künstliche Intelligenz. Wir sind ganz tief eingedrungen und es war sehr, sehr spannend. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich immer stelle, nämlich: Welches digitale Erlebnis hattet ihr in der jüngeren Vergangenheit? Was hat euch überrascht oder erstaunt? Gibt es da etwas, was ihr kurz erzählen könntet?
Also ich, vielleicht während du nachdenkst, ich helfe dir aus, spring in die Bresche. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch beeindruckend ist, ich glaube nicht. Aber im Jahr, ich glaube, es muss so irgendwann 2008, 2009 gewesen sein, hatte ich schon alle meine privaten Fotos auf Google Drive hochgeladen. Mhm. Einfach nur so, um sie besser teilen zu können, ohne weitere Überlegungen dahinter. Und ich hatte immer ein Dokument, ich mache recht viel Sport, und immer ein Dokument, das hieß Trainingsdaten, und habe mir dort immer meine Zeiten und meine Gewichte etc. eingetragen. Und eines Tages auf meinem Smartphone möchte ich das Dokument aufrufen, tippe ein, will Training eintippen, und es erscheinen immer wieder Bilder aus dem Urlaub von mir. Und ich habe es nicht genau verstanden, was da gerade passiert. In Wirklichkeit waren das Bilder, wo ich mit dem Zug unterwegs war. Damals hatte ich keine Ahnung, dass es so etwas wie KI, Bilderkennung gibt, dass das ein Google-Service ist. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wollte auf meinem Handy etwas eintippen. Ich bin immer bei Train stehen geblieben und habe gesehen, dass mein Handy bei den tausenden Bildern, die ich habe, jedes Bild mit einem Zug, mit einem Bahnhof herausgefiltert hat. Spannend. Und das mittlerweile vor circa 12 Jahren oder so, das hat mich wirklich beeindruckt, dass die KI automatisch erkennt, wo Züge zu sehen sind. Und das Ganze auch noch so schnell. Also während ich Training eintippen wollte, hat er bei Train mir schon die Bilder gegeben. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich glaube, heute ist das schon mehr State of the Art. Das wissen schon mehr Menschen, dass das so geht. Aber damals wirklich sehr beeindruckt.
Also du bist Sportler und Zugfahrer?
Ja.
Okay. Digitales Erlebnis?
Gibt es viele. Deswegen ist mir auch lange Zeit keins eingefallen. Nee, Scherz. wäre was Persönliches, und zwar unser Sohn wächst ja 2- oder 2,5-sprachig auf, wenn man Kärntnerisch dazu rechnet. Und Chinesisch spricht er natürlich mit der Mama, aber er verwendet auch am iPad Lern-Apps, weil ihm sonst die Umgebung komplett fehlt. Und die zu sehen, wie gut KI-basiertes adaptives Lernen funktioniert, ist in Ermangelung eines deutschen Wortes mindblowing. Mhm. Also ich habe selbst Japanisch und Chinesisch gelernt, und zu sehen, dass der kleine Knirps, bevor er in die Volksschule geht, 150 chinesische Schriftzeichen einfach so lernt, spielerisch. Weil das System genau weiß, in welcher Reihenfolge das am besten ist, wie lang die Lernportionen und so weiter sind, das ist wirklich beeindruckend. Und das wäre jetzt natürlich für Erwachsenen Weiterbildung der heilige Gral.
Aber vielleicht kann ich das auch verwenden, dann kann ich auch Chinesisch lernen.
Das gibt's.
Ja, ja. Du. Vielen herzlichen Dank. Das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch Business.com. Heute mit Clemens Wasner und Sinan Tankatz. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir haben heute viel über Artificial Intelligence, über künstliche Intelligenz gesprochen, und wir hoffen, dass Sie nächstes Mal wieder einschalten, und wünschen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Ciao.